heiß ist hier drin, ja. Gut, zu Anfang möchte ich mich bedanken. So viele Gebete, so viel Zuspruch, was ich bekommen habe, per SMS, per E-Mail und sicher auch im Verborgenen. Und ich habe, das möchte ich gleich als Zeugnis kurz wiedergeben, Anfang der Woche gleich eine schöne Ermutigung von Gott bekommen. Also ich habe mich für die Predigt eingetragen, irgendwann letzten Jahres. Das Thema so um den Jahreswechsel eigentlich mir schon raussuchen dürfen, ja. Und betrachte dann am Montag im Büro den Bibelleseplan, den wir hier als Gemeinde durchnehmen. Also wir machen das einmal im Jahr durch die Bibel und exakt aus diesem Kapitel, wo ich heute die Predigt halten möchte, das war gestern auf dem Bibelleseplan dran. Ja. Und das hat mir auch so eine Ermutigung gegeben, wie Gott doch alles in der Hand hält, wunderbar. Ich möchte jetzt zu Beginn der Predigt auch noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns hier in Freiheit versammeln dürfen. Ich danke dir, dass wir unter dein Wort kommen dürfen. Ich danke dir, dass wir es gemeinsam betrachten dürfen. Schenke uns allen, auch mir, offene Herzen. Lass es uns prüfen, Herr, lass uns das Gute bewahren und das andere, falls es was gibt, das soll gar nicht unser Herz erreichen. Und du siehst auch meine Schwäche. Du sagst, du bist in den Schwachen mächtig und auf dein Wort möchte ich auch jetzt während der Predigt vertrauen. Hab Dank dafür und dir sei auch die Ehre hierfür. Amen. Die Bibel, unverfälschtes, unfehlbares Wort Gottes, das glaube ich nicht und das kann auch gar nicht sein. Ist es wichtig, dass ein Teufel wirklich existiert? Das ist doch nicht von Bedeutung. Adam und Eva haben doch nicht wirklich gelebt. Ja, aber in der Bibel gibt es diesbezüglich ja nur ganz wenige Stellen, also kann die Bedeutung doch nicht allzu groß sein. Bestimmte biblische Begriffe sollten in der Verkündigung nicht verwendet werden, weil ansonsten die Menschen auch abgestoßen werden könnten. Zu beachten ist immer der zeitgeschichtliche Kontext. Und um die Bibel wirklich verstehen zu können, muss man Theologie studiert haben. Aber du, Sascha, du bist doch Steuerberater und hast doch studiert und du glaubst das wirklich so, wie es in der Bibel steht? In Bezug auf das letzte Zitat, ja, hört ihr raus, dass die Zitate natürlich nicht von mir stammen. Das sind alles Zitate, die ich so in den letzten Jahren auch teilweise von guten Freunden hören durfte, musste. Und was meint ihr, was für Personen waren dies? Waren das Personen, die überhaupt nicht an Jesus glauben, die die Bibel nicht kennen? Oder waren es Personen, die zumindest behaupten würden, dass sie an Jesus glauben, vielleicht auch Christen sind? So wie ich es formuliere, könnt ihr euch denken, ja, es waren alles Personen, die das mehr oder weniger wortwörtlich so an mich herangetragen haben, die aus den Gemeinden kommen, ja. Und das hat mich traurig gemacht und hat mich umgetrieben und treibt mich auch bis zum heutigen Tag um. Und vielleicht ist es auch subjektiv, aber was wir so als Familie, auch wenn wir wo zu Gast sind in Gemeinden, in freikirchlichen, evangelikalen Kreisen erleben, das macht mich doch manchmal nachdenklich. Und es kommen dann oder kamen auch Fragen bei mir auf, warum glauben Geschwister, die so mit dem Wort Gottes so wunderbar unterwegs waren, warum glauben die auf einmal nicht mehr an die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes? Wie kann es sein, dass sie diesen Prozess auch noch als Reifeprozess und Fortschritt im Glaubensleben sehen? Und so kam ich auf den heutigen Bibeltext, der steht in, der schon aufschlagen möchte, in 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Und ich möchte kurz noch erwähnen, dass der Ewald ja Anfang Januar genau die vorangegangenen Verse, meines Erachtens Kapitel 3, 14 bis 17, ausgelegt hat in seiner Predigt zu Sola Scriptura. Damals habe ich schon ein bisschen geschwitzt, weil ich mir das Thema schon ausgesucht habe, aber er hat genau da aufgehört, ist auch wunderbar. Ich darf da heute weitermachen. Und Wir werden die Verse nachher auch nochmal kurz anschauen, die davor stehen, weil ich denke, das weiß nicht jeder mehr auswendig. Eine Sache möchte ich noch einen Hinweis geben. Wir werden ja an der, wer es dann lesen kann, wegen den Lichtfelsen hier immer Bibelverse sehen, und das ist aus der Elberfelder Übersetzung. Ich arbeite mit Schlachter, nur falls da so ein paar Differenzen dann sind. Okay, dann möchte ich mal den ganzen Text einmal durchlesen, die vier Verse, und auch da ein Hinweis von mir. Das, was ich jetzt lesen werde, das ist noch viel wichtiger wie das, was ich nachher dazu sagen werde, was sicherlich auch hoffentlich von Gott geführt ist, aber jetzt haben wir das Wort Gottes pur, und wenn ihr Konzentrationshöhepunkte habt, dann wäre es super, jetzt den zu haben. Ja? Ich lese mal. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Kurz zum Kontext hier, wir sind im zweiten Brief von Paulus an seinen Gehilfen Timotheus, den schreibt er wahrscheinlich kurz vor Ende seines Lebens. Im gleichen Kapitel, Vers 6, können wir lesen, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Also er schreibt diesen Brief aus der römischen Gefangenschaft, und so wie ich es weiß, ist der letzte uns überlieferte Brief. Deswegen sprechen manche von einem geistlichen Vermächtnis hier, das Paulus an seinen engen und treuen Mitarbeiter weitergibt, aber natürlich auch an uns, die wir heute hier im Dienst als Christen sind, die wir im Dienst in der Gemeinde stehen, ist der Brief natürlich auch an uns gerichtet. Wir können uns sicherlich nicht in die Lage vom Apostel Paulus hineinversetzen, aber nehmt mal an, ihr wüsstet, ihr hättet nicht mehr so viel Zeit zum Leben. Der Apostel Paulus ging davon aus. Mit welchem Inhalt würdet ihr diesen letzten Brief, den ihr zu schreiben habt, füllen? Mit wichtigem oder unwichtigem? Ich denke, die Frage stellt sich dann auch nicht mehr. In Kapitel 1, Vers 2, in dem gleichen Brief nennt Paulus in Timotheus sein geliebtes Kind, und ihm möchte er jetzt hier diese ganz wichtigen Dinge mit auf den Weg geben. Und wir befinden uns hier also nicht nur im letzten Brief vom Apostel Paulus, sondern auch noch im letzten Kapitel. Und das möchten wir dann uns Vers für Vers auch betrachten. Ich lese Vers 1 nochmal. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Wie ich finde, eine starke Eröffnung von diesem letzten Kapitel, von diesem Abschnitt. Der Vers beginnt jetzt in der Schlachterübersetzung oder auch in Luther mit daher oder so. Man kann es jetzt aus der Elberfelder nicht direkt rauslesen, aber dieses daher möchte zeigen, dass es sich auf genau den vorangegangenen Text des Briefes an Timotheus bezieht. Ja, oder auf das Ganze, auf seinen ganzen Brief, in dem er ihn ermuntert, ein furchtloses Zeugnis zu geben, Kapitel 1, auch das Wort Gottes zu bewahren, die Ermunterung zum Kampf und zum Erdulden der Widrigkeiten, welche der Dienst mit sich bringt, der geistliche Niedergang, Anfang Kapitel 3. Und meines Erachtens bezieht er sich direkt auf die vorangegangenen Verse, die der Ewald damals durchgenommen hat, und die möchte ich jetzt auch nochmal davor lesen. 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, und weil du von Kind an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, so zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und dann in Schlachter, daher bezeuge ich dir ernstlich. Er möchte aufmerksam machen, den Timotheus, jetzt wird's ernst, jetzt wird's dringlich. Und der Paulus ist uns jetzt nicht bekannt für die, die sich in der Bibel auskennen, dass ihm irgendwas nicht wichtig wäre, was er geschrieben hat, ganz sicher nicht. Aber trotzdem bringt er hier eine besondere Betonung. Luther, die neue Luther-Übersetzung, die übersetzt, so ermahne ich dich inständig. Oder die Elberfelder, bezeuge eindringlich. Und wenn wir nur diese ersten Wörter hätten in diesem Anfang, in dieser Eröffnung, dann wäre schon, also da wäre schon eine Dringlichkeit da, aber jetzt kommt erst noch die Unterstreichung. Er schreibt weiter, bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Was für eine Bekräftigung. Bezeuge ich, Paulus, ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung, seines Reiches willen. Also mir ging es in der Vorbereitung so, mehr bekräftigende Worte hätte ich, wenn ich was Ähnliches schreiben müsste, könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ja. Wo bezeugt man denn heute noch öfters bestimmte Sachverhalte? Gericht, genau. Und vor weltlichen Gerichten gibt es Strafen, wenn man die Unwahrheit bezeugt. Und Paulus ist sich dessen voll bewusst. Er bezeugt diese Wahrheiten, die er da jetzt uns weitergibt, nicht vor einem weltlichen Richter, was hart genug wäre, wenn es was Falsches wäre, sondern, wie wir es hier auch auslesen können, vor dem lebendigen Gott. Und er unterstreicht damit die Dringlichkeit und auch den Wahrheitsgehalt für den Timotheus und natürlich jetzt auch für uns. Wisst ihr, oft lese ich zumindest über solche Einleitungen einfach drüber weg, ja. Aber es lohnt sich manchmal eine genaue Betrachtung und diese Wichtigkeit, die, ich denke, hier schon zum Vorschein kommt, die sollten wir jetzt, wenn wir das Weitere uns anschauen, im Kopf behalten. Noch was verdeutlicht er uns aber in dem Kapitel 4, Vers 1, so im Vorübergehen, sage ich mal. Und wir wissen, dass Gott ein liebender Gott ist, der seinen Sohn Jesus Christus für uns zur Rettung gesandt hat. Aber hier blitzt auch ein wenig auf, wie mächtig, wie heilig Gott ist. Und dass Gott keiner ist, mit dem zu spaßen ist oder zu spaßen sein wird. Ja? Ich lese nochmal. Vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Paulus bestätigt hier sozusagen in seiner bekräftigten Einleitung so nebenher, dass der Herr wieder erscheinen wird und er wird kommen, auch um zu richten. Wir als Christen, uns ist die Geburt von Jesus immer präsent, ja, wir feiern Weihnachten, sein Leben, Leiden, Kreuzigung, Auferstehung haben wir vor kurzem feiern dürfen an Ostern. Das ist uns in christlichen Kreisen schon bewusst, denke ich. Und der Ewald hat uns ja zumindest seit letztem Jahr, ich bin halt viel länger dabei, ja, die Bedeutung von Himmelfahrt dann noch näher gebracht. Ja. Aber vergessen wir auch nicht, dass der Herr wiederkommen wird. Für uns, die Seinen, ein Freudentag. Für Menschen, die ihn nicht als Erlöser und Erretter angenommen haben, als Richter. Menschen, die ohne Gott leben, haben diese Perspektive nicht. Ist für mich ganz nachvollziehbar, aber wir Christen sollten mit dieser Perspektive leben. Und der Paulus hat diese Perspektive von dem Kommen unseres Herrn vor Augen und er bezeugt jetzt den folgenden Text vor diesem Weltenrichter. Und was ist dem Paulus so wichtig? Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Es sind gleich mehrere Dinge, die Paulus dem Timotheus oder uns ans Herz legt. Und wenn ich eigentlich ans Herz lege, ist schon zu milde ausgedrückt, weil, denn um was handelt es sich eigentlich bei dem Vers? Um eine Empfehlung? wenn es genau betrachtet, denke ich ganz und gar nicht. Ja. Es handelt sich um eine Aufforderung oder man müsste wahrscheinlich, man hört es nicht gern schon sagen, um einen Befehl. Und es beginnt mit verkündige das Wort. Das soll der Timotheus vor allen anderen Dingen tun, das Wort verkündigen, predigen, das Wort teilen, weitergeben. Man könnte es auch so wohl übersetzen, so rufe das Wort aus, mache es bekannt. Da kam mir gleich ein Lied, mir kommen oft Lieder in den Sinn, ja kommt, sagt es allen weiter, ruft es in, genau, und was? Das Wort Gottes, ja. Wir würden sagen, ist doch klar, in den Gemeinden, in den Kirchen, da wird natürlich das Wort Gottes verkündigt. Aber was wird leider von den Kanzeln oder von den Leseständern, ja, hier in den Gemeinden oft verkündigt? Und da erfahren wir heute im Text noch genaueres. Oftmals Politik, Lebenshilfe, schöne erbauende Geschichten, Märchen. Ich sage, jetzt übertreibt er, aber wir kommen noch dazu, zu den Märchen. Wir und natürlich Timotheus hier soll das unverfälschte, scharfe, ins Herzen eindringende Wort Gottes verkündigen. Warum? Weil wenn wir das Wort Gottes verkündigen, dann verkündigen wir Jesus Christus. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und ich lese kurz in 2. Korinther 4, Vers 5. Könnt ihr zuhören oder wer möchte aufschlagen? Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Wenn wir das Wort Gottes verkündigen, verkündigen wir Gottes Willen an die Menschen. Wir verkündigen die Wahrheit. Deswegen sage ich auch, wenn wir hier direkt aus dem Wort Gottes lesen, dann ist es so wichtig. Es ist die Wahrheit. Es sind nicht menschliche Worte. Es sind nicht eigene Gedanken und Vorstellungen, die oft gut gemeint sind, aber nicht wirklich die Durchschlagskraft haben. Weiter steht in Vers 2, tritt dafür ein. In der Elberfelder kommt es wieder nicht so direkt raus. In Luther, der schreibt dazu, stehe dazu. Einstehen, verteidigen. Da zieht sich schon bei mir zusammen, nicht genieren, könnten wir auch sagen. Tritt dafür ein. In Römer 1, Vers 16 lesen wir dazu. Denn ich, Paulus, schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Wann sollen Timotheus oder wir das tun? Wann es uns gerade passt? Natürlich nicht. Der Text sagt es uns, es sei gelegen oder ungelegen. Jederzeit. Mit wie vielen ach so wichtigen Dingen habe ich oft zu tun? Und da fange ich wirklich bei mir persönlich an, die mich irgendwie davon abhalten. Auch in Situationen, wo es Gott wirklich so geführt hat, das Wort Gottes so weiterzugeben, wie Paulus uns alle hier auch auffordert. Und noch sind wir mit Vers 2 nicht durch. Überführe, tadle. In Elberfelder steht, weise zurecht, ermahne. Was für wunderschöne Aufgaben, habe ich geschrieben. Ja. Aus Liebe andere Menschen überführen, tadeln, ermahnen, wunderbar. Wer reißt sich darum? Aber es steht dann, dass es die Aufgabe ist. Überführe. Ist das Wort Gottes nicht ein Spiegel, der uns deutlich macht, wie es um uns steht? Tadle oder weise zurecht. Die neue Luther übersetzt mit drohe. Ja. Es muss Menschen gesagt werden, wohin es führt, ohne... Also Jesus Christus als Herrn und Heiland nicht anzunehmen. Und übrigens auch ganz wichtig, das Wort Gottes soll tadeln, nicht der Timotheus und nicht wir. Das Wort Gottes soll tadeln. Wir oder Timotheus, wir sind die Überbringer. Wir sollen die Überbringer sein. Ermahne, man könnte auch sagen ermuntere, ermutige. Und sicherlich manche Menschen benötigen das eine oder das andere mehr. Aber anhand dieser drei Wörter, anhand dieser drei Aufgaben, die wir hier in Vers 2 sehen, ja, überführe, tadle, ermahne, da könnten wir auch schon wieder, wenn wir überlegen, sehen, wie das Wort Gottes heutzutage leider oft verdreht und verbogen wird. Am Schluss bleibt noch informiere, helfe und ermutige. Hört sich doch viel angenehmer an, aber es steht nicht da. Und wie sollen wir diese Aufgaben überführen, tadeln und ermahnen wahrnehmen? Was sagt unser heutiger Text? Mit aller Langmut und Belehrung. Langmut, also altes Wort, ist Geduld. Und auch da, als ich es vorbereitet habe, Geduld. Oh, Sascha. Aber Geduld ist die Frucht des Heiligen Geistes. In Galater 5 kann man das nachlesen. Und eine wunderbare Gabe von Gott, nach der wir uns auf jeden Fall auch ausstrecken sollten. Und ich glaube, wenn wir uns wirklich vor Augen führen würden, wie geduldig Gott mit uns ist, wenn wir das immer vor Augen hätten, wäre, glaube ich, meiner Meinung nach die Geduld mit dem Nächsten kein Thema mehr. Aber nicht nur Langmut und Geduld ist gefragt, sondern auch Belehrung. Also Belehrung steht hier im Sinne von Lehre, wie es bei Elberfelder steht. Und wisst ihr, liebe Geschwister, das ist ein ganz, oder meines Erachtens ein ganz zentraler Punkt. Paulus weiß, wie soll Timotheus, wie soll die Gemeinde damals und heute, wie soll sie die Verfolgungen, Bedrängungen durchstehen, ohne die biblischen Zusammenhänge zu kennen? Und wie wichtig sind diese heilsgeschichtlichen Zusammenhänge und immer wieder hinzuweisen auf Jesus, auf das Evangelium. Und da können wir wirklich dankbar sein, ohne dass ich hier zu viel schmeicheln möchte, ja. Aber dass wir in der Gemeinde einen Pastor haben, dem das wirklich ein Herzensanliegen ist, immer diese großen Zusammenhänge aufzuzeigen, also zumindest auch in der Bibelstunde. Und noch was Schönes, es ist bei Jesus keine reine Theorie, die wir irgendwie lernen müssten, um was auswendig zu können, sondern wir haben in ihm den Meister, der uns aus seinem Wort lernen möchte, aber auch die Praxis dazu lernt. Er möchte Gestalt in uns annehmen. Ja? In Galater 4, Vers 19 steht, Paulus schreibt wieder, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist das Ziel, worauf Gott mit uns, aber auch durch die Lehre, wenn wir es weitergeben, anhand des Wortes Gottes mit den Menschen hinarbeiten möchte. Und nach diesem Appell vom Apostel Paulus in Vers 2 folgt jetzt die Begründung. Warum ist ihm so wichtig? Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Ich weiß, hier steht es mit dem Kitzeln. Ja. Da komme ich noch dazu. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, ohne großartige Erklärungen oder Ausführungen von mir. Ich bin sicher, wir leben in so einer Zeit. Und eine ganz zentrale Frage jetzt von diesem Vers 3 ist, was ist überhaupt gesunde Lehre? Luther, die neue Luther übersetzt mit heilsame Lehre, das fand ich ganz gut, weil grundsätzlich ist die heilsame Lehre von unserem Heiland, ja, der uns heil vor Gott macht, der unsere Seelen und unsere Herzen wirklich heilen kann. Hier könnte man sicher bei gesunde Lehre weit ausholen, diskutieren, argumentieren, aber kurz gesagt, in meiner Laienhaftigkeit, gesunde Lehre ist die gesamte biblische Lehre, ohne etwas hervorzuheben, was nicht hervorzuheben ist, aber auch ohne etwas von dieser biblischen Lehre einfach wegzulassen. Ja. Im Großen ist es die ganze Heilige Schrift, die Lehre, die sie in ihrem Zusammenhang lehrt. Und das sage ich euch von ganzem Herzen, so wie hier steht, nichts, was da drin geschrieben ist, kein Geschlechtsregister oder irgendwas ist irgendwie umsonst. Alles darin ist wichtig und wir sollten über nichts ungeprüft einfach so hinweggehen, ist meine Meinung dazu. Im engen Sinn ist sicherlich die frohe Botschaft des Evangeliums, Gott sandte seinen Sohn am Kreuz für mich, für euch, für uns. Der starb für uns, er ist auferstanden, er ist aufgefahren im Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes und von dort wird er eines Tages aber wiederkommen. Und gerade dieses persönliche Sündenproblem, das ist das, mit dem wir und auch die Menschen da draußen überhaupt nicht konfrontiert werden wollen. Wir können ja alles selber, heutzutage sowieso. Sicher, man macht mal einen Fehler, aber im Grunde genommen sind wir keine schlechten Menschen. Und dass es dann jemand für Sünde braucht. Ah, diese Botschaft vom Kreuz, es widerstrebt uns. Ich rede von uns, aber ihr wisst, wie ich es meine. Es widerstrebt natürlich auch vor allem den Menschen da draußen. Meine Tante sagte mal vor ein paar Jahren zu mir, Sascha, als wir über das Thema sprachen, ich gehe doch nicht sonntags in die Kirche, um was von Sünde zu hören. Aber ich rede nur über die Tante, ich rede nur über die anderen, klar, ich habe vorher uns gesagt, aber wie geht's uns? Wenn wir überführt werden durch das Wort Gottes oder durch einen Bruder oder Schwester, wenn uns jemand belehrt, wenn uns Sünde offenbart wird, freuen wir uns dann darüber? Wir sollten uns eigentlich freuen, ja? Aber es widerstrebt uns innerlich. Ja? Wen es nicht betrifft, der ist mit dem uns nicht gemeint, ja? Also nicht böse sein. Aber ich möchte mich da auch immer mit reinbeziehen. Und ich kann da nicht für euch sprechen, aber bei mir hat sich vieles verkrampft, wenn ich die Wahrheit gehört habe. Und ich wollte manchmal die Wahrheit nicht wahrhaben. Aber es ändert nichts an der Wahrheit. Und das Schlimmste ist dann noch, wenn man versucht, die Sünde, das Fehlverhalten dann noch mit dem Wort Gottes zu rechtfertigen. Und warum wird das gemacht als Vorgriff? Aufgrund empfindlicher Ohren. Zurück zum Text. Was ist das Problem mit der gesunden Lehre? Da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, steht im Text. Und ich möchte auf keinen Fall in Frage stellen, dass alles, was die Schrift lehrt, irgendwie leicht zu ertragen ist. Wir haben vorher gesungen, deswegen habe ich mir noch einen Kugelschreiber geholt in deinem Lied, Martin. Wie ein Hammer, der zerschlägt oder so, ja. Also, es muss nicht immer so ganz glatt ablaufen. Aber es macht einen Unterschied und dafür ringe ich auch. Auch für mich, ja, dass wir das schwer Ertragende aus Gottes Wort versuchen, mit Gottes Hilfe zu ertragen. Und von ihm zu lernen, oder ob wir die oftmals auch harten Wahrheiten, die harten, deutlichen Worte gar nicht hören möchten. Die spannende Frage finde ich in Vers 3 ist auch noch, wen meint Paulus jetzt mit sie? Ja, er schreibt, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Meint Paulus hier auch wieder Personen, die von Gott sowieso nichts wissen wollen, gar nicht wissen, was Gemeinde ist und von Jesus noch nicht wirklich was gehört haben. Und jetzt sage ich auch mal, ihr Lieben, habe ich vom Ewald gelernt. Ja. Also meines Erachtens sind es nicht die Adressaten, die Paulus hier im Blick hat, sondern meines Erachtens, ihr könnt gern später mit mir diskutieren, sind es Personen aus der Gemeinde. Ja, und das ist hart. Und da was grundsätzlich Verführung oder die Abwendung vom Wort des Gottes wird, so wie ich die Bibel verstehe, immer von innen heraus geschehen. Ja? Und jetzt mal ganz, wenn wir ganz offensichtlich antibiblische Lehren hören von irgendwo oder draußen, glaube ich nicht, dass es eine große Gefahr für uns ist oder dass uns das irgendwie von Gott wegbringen kann. Aber es wird nicht so plump sein. Wir erinnern uns, wie hat der Teufel versucht, Jesus zu versuchen. Unter anderem mit Worten der Heiligen Schrift, aber aus dem Zusammenhang gerissen. Was sagt Jesus noch zu diesem Thema? Matthäus 7, Vers 15. Ganz kurz. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Schafskleider. Das äußerliche Auftreten wird die Personen nicht unterscheiden von wiedergeborenen Christen. Und nochmal zusammengefasst, also ich bin mir sicher, dass er hier mit Sie Menschen aus der Gemeinde oder vielleicht aus dem gemeindenahen Umfeld meint. Und was machen dann diese Menschen, die gesunde Lehre nicht ertragen? aber doch irgendwie noch was von Gott hören möchten, vielleicht gerne in den Gottesdienst gehen. Was machen diese Menschen? Steht im Text. Sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Die Elberfelder schreibt, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Sie wollen selber aussuchen, was sie hören möchten, was gelehrt werden soll. Und auch da, was ich so betrachte, aber wie gesagt, das ist subjektiv, aus heutiger Sicht beschreibt Paulus da nichts Neues. Ich könnte hier wieder viele Aussagen zitieren, wie ich es am Anfang gemacht habe, aber ich glaube, ihr kennt es selber genug und das ist eine Tragik. Stellt euch mal eine Person vor, die zum Arzt geht, sich durchchecken lassen möchte und der Arzt sagt, ja, Sie sind nicht gesund, Sie haben da was. Sie sollten das Medikament nehmen, dann werden Sie wieder gesund. Und die Person geht weg und sagt, naja, aber das will ich jetzt mir nicht anhören. Ich will da lieber zu jemandem gehen, der sagt, ich bin gesund. Wir würden sagen, absurd oder dumm, aber exakt in diesem Vers werden solche Menschen beschrieben, nichts anderes. Und mich beschäftigt in dem Zusammenhang oder hat noch eine ganz andere Frage beschäftigt, inwieweit haben diese Warnungen oder Aussagen Relevanz für mich oder vielleicht für uns? Da können wir auch nicht einfach so drüber weggehen. Haben wir auch Lieblingslehrer auf geistlichem Gebiet? An und für sich nichts Schlechtes, keine Angst, habe ich auch. Aber warum haben wir sie? Haben wir sie, weil sie das lernen, was wir gerne hören immer? Was unsere Ansicht immer bestätigt von der Heiligen Schrift? Auch wir tun uns, also ich tue mir mit manchen biblischen Wahrheiten schwer. Ist es nicht so? Auch wir hören manchmal lieber bestimmte Sachen. Auch wir lassen uns lieber manchmal von amüsanter, rhetorischer, einwandfreier Unterhaltung die Ohren kitzeln. Also da bin ich nicht gefeit davor. Wir können uns da auch nur ganz dem Herrn immer ausliefern, prüfend, ja, dass er uns das offenbar macht, wo es da vielleicht bei mir oder bei uns hakt. Am Rande da auch ein Hinweis, heute habe ich die Möglichkeit, ja, wie beurteilen wir überhaupt unsere Lehrer? Also unsere Lehrer auf geistlichem Gebiet, am eigenen Geschmack, am Unterhaltungswert, rhetorischer Kompetenz, an der Predigtlänge, zu kurz, zu lang? Der Maßstab sollte immer das Wort Gottes sein. Und ich denke, mit jedem, der das Wort Gottes verkündigt, kann man mit dem Wort Gottes auch um die Wahrheit ringen und Fragen stellen. Aber vor allem, und das fehlt mir, das fehlt uns oft in unserer Gesellschaft heute aus meiner Sicht, wir sollen vor allem auch von ihm lernen. Sei es bequem oder halt auch mal unbequem. In Vers 3 und 4, das sehe ich so als Beschreibung von dem negativen Prozess, ja, also die gesunde Lehre, die wird nicht mehr ertragen. Dann geht es weiter, man beschafft sich dann die eigenen Lehrer oder nach eigenen Lüsten Lehrer. Und jetzt kommt die Folge in Vers 4. Dramatisch, ja. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Paulus beschreibt hier die logische Folge des in Vers 3 ja begonnenen Prozesses. Ich habe es gerade gesagt, man wird die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ja, Legenden, Elberfelder übersetzt, glaubt mit Fabeln. Ja, Märchen, was sind Fabeln? Märchen. Ihr erinnert euch, was ich vorher gesagt habe wegen den Märchen? Was für eine Dramatik. Gerade da, stellt euch das mal vor, gerade da, wo das Wort Gottes ins Herz eindringt, ja, wo man nicht in Ruhe gelassen wird, wo es nach Umkehr ruft, was passiert? Wir wenden uns ab von der Wahrheit. Also, wenn wir in diesem Prozess sind. Ein Beispiel aus der Bibel, jetzt kurz von mir erzählt. Es kam einmal ein junger, reicher, hochrangiger Mann zu Jesus. Der wollte zumindest äußerlich, so sieht es aus, von dem größten Lehrer überhaupt gelehrt werden. Und der fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus konfrontiert ihn dann letztendlich durch seine Antwort mit der Wahrheit über ihn ganz persönlich. Er legt den Finger auf die Wunde und zwar nicht, um ihm nur wehtun zu wollen oder um ihn bloßzustellen oder ähnliches. Nein, um ihm letztendlich den Weg zu zeigen, den Weg der Wahrheit, den Weg zum ewigen Leben. Und was passiert? wer die Geschichte kennt, weiß es, als aber der Mann die Wahrheit hörte, ging er betrübt davon. Er wendet sich ab, obwohl er doch eigentlich nach gesunder Lehre gefragt hat. Beim Meister der Meister, ja. Wir wissen dann nicht, ob er sich dann andere Lehrer gesucht hat, so wie es da drin steht, die ihm das so gesagt haben, wie er es gerne hören möchte. Aber wir können das nachlesen, unter anderem auch in Matthäus 19. Ich denke, ihr wisst, um welche Begebenheit es sich geht, um welche Begebenheit es sich handelt. Von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Katastrophe. Warum Katastrophe? Ja, letztendlich erfahren die Menschen dann noch religiöse Dinge, vielleicht auch Halbwahrheiten, die aber nur maximalen Teil von Gottes Plan und Willen beinhalten. Da ist mir auch gekommen, wie viele Angebote gibt es heutzutage auf dem Gebiet, gerade wo Gottes Wort verändern sollte, auf dem Gebiet der Psychologie, der Seelsorge, auch in christliche Kreise. Ich weiß nicht genau, aber mir scheint es, als ob das Angebot vielleicht noch nie größer war als heute. Und vieles, was man da hört, ist nichts Schlechtes. Ja, ich möchte es hier nicht alles schlecht reden, aber wenn es nicht Gottes Wahrheit entspricht, dann wird es keine Kraft der Veränderung haben. Überhaupt nicht. Es ist für die Katz letztendlich. Es ist, wenn alles, was der Wahrheit nicht entspricht, wird irgendwie bedeutungslos, hat keinen Bestand. Aber wie sollen die Menschen wirklich diese gesunde Lehre bekommen, die Worte der Wahrheit erhalten, wenn selbst die, welche sie lehren, sich da schon abgewendet haben? Paulus schreibt an Titus, ist nur eins weiterblättern, 1 Vers 9, und er beschreibt in Titus 1 Vers 9, wie muss ein Lehrer beschaffen sein? Ich möchte es mal lesen. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Mit was soll der Titus ermahnen? Gesunder Lehre, da haben wir es wieder. Und wichtig, gerade in der Zeit heutzutage, wo sich alles so schnell verändert, ist, wie wichtig diese gesunde Lehre zu bekommen. Ja, wie dankbar können wir sein, dass wir das hier bekommen? Die christliche Landschaft da draußen, die ändert sich rasant. Die Sichtweisen der Gemeinden, ich habe es selber erlebt, können sich verändern. Und grundsätzlich auch, Veränderung ist nichts Schlechtes. Ist gut, ist wichtig, aber in die richtige Richtung. Seinem Wort gemäß zu Jesus Christus hin und nicht weg. Welches Lied fällt mir ein? Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Und nicht, dass es bei mir der Fall ist. Leider nicht, aber ich wünsche mir, dass es so ist. Viele Menschen glauben an einen eigenen gebastelten Jesus, der ein Märchen-Jesus, sage ich mal so, hat, ja, der nicht mehr viel mit dem Jesus der Bibel zu tun hat. Und das ist die Tragik, das ist wirklich tragisch, das ist nicht nur traurig oder irgendwas, das ist auch richtig tragisch. Das Ziel ist, dass wir mündige Christen werden, dass wir wirklich den Willen Gottes der Wahrheit erkennen. Lasst uns dafür beten, für wache Herzen. Und jetzt kommt noch eins, ich weiß, ich schone euch nicht so heute, aber warum ist es auch im Verhältnis zu Gott so schlimm und wirklich schlimm, wenn wir Gottes Wort, also der Wahrheit, nicht Glauben schenken, uns abwenden, also jetzt zwischen, in dem Verhältnis zwischen Gott und uns. Und das ist jetzt wirklich eine harte Aussage, ja. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir Gottes Wort, so wie es uns die Heilige Schrift offenbart, nicht ehren, also nicht Glauben schenken, dann können wir Gott nicht ehren, letztendlich. Nochmal, wer Gottes Wort nicht ehrt, ehrt Gott nicht. Das ist meine Meinung. John MacArthur zitiert es andersrum: Wer Gott ehren will, muss sein Wort ehren. Warum sage ich das so hart? Ja, aber wenn wir Gottes Wort leugnen, wenn wir es geringschätzen, wenn wir es verdrehen, dann ist es eine Beleidigung für den Urheber dieser Schrift. Und wenn Urheber dieser Schrift Gott ist, dann ist es eine Beleidigung Gottes. Den Anspruch der Wahrheit von dieser heiligen Schrift zu verwerfen, das heißt nichts anderes, dass Gott ein Lügner ist. Vom Anfang an der Schrift war es immer dieser Kampf zwischen Gut und Böse, war immer ein Kampf um die Wahrheit. Wir denken an 1. Mose 3, 1 bis 5, das Jetzt ist noch schnell eine ganz bekannte Stelle für euch. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Das Resultat hiervon kennen wir, ja, weil Eva dieser Halbwahrheit oder Lüge geglaubt hat, haben wir die Folgen bis heute zu tragen. Und auch bis heute ist es die Taktik von unserem Feind, uns Christen immer dieses Wort Gottes, ja, dieses unfehlbare Wort Gottes in Zweifel zu ziehen. Und da hiervon so viel abhängt, lehrt die Schrift oder verurteilt die Schrift an so vielen Stellen mit schärfsten Worten diejenigen, die Gott zum Lügner machen und sein Wort austauschen möchten durch Erfahrungen oder, wie wir es hier lesen, sonstige Märchengeschichten. Am Schluss noch was auch ganz Ermutigendes. Ja. Also vorhin habe ich erwähnt, dass ich davon überzeugt bin, dass wir in dieser Zeit oder heute in so einer Zeit leben. Ich weiß nicht, wie lange schon oder sowas, aber wir leben heute in so einer Zeit, wo immer mehr in christlichen Kreisen auch diese gesunde Lehre nicht mehr ertragen wird. Ich hoffe, ich täusche mich. Aber wenn wir zwangsläufig solche Dinge miterleben, und ich habe das persönlich, ja, dass Christen oder solche, die sich so nennen, mit Legenden und Märchen um sich werfen, dass einem wirklich die Seele schmerzt, ist es aber gleichzeitig auch eine Riesenbestätigung für das geoffenbarte Wort Gottes. So traurig es ist so gekommen, wie es uns hier Paulus weitergibt, es wird nicht besser werden. Und für mich bestätigt es nur den Wahrheitsgehalt der Schrift. In den Situationen, die mich ganz persönlich da betreffen oder betroffen haben, wo es wirklich Schmerz und Trauer oder wo ich wirklich Schmerz und Trauer empfand, war das für mich ganz, ganz ermutigend, dann doch solche Passagen in der Schrift zu lesen, wie wir es heute uns angeschaut haben, weil es mir die Wahrheit bestätigt. Ich wünsche euch und mir auch, dass wir die gesunde Lehre ertragen und schätzen lernen, uns von ihr verändern lassen und auch dann für diese gesunde Lehre eintreten können und sie verkündigen. Wer Gott ehren will, der muss sein Wort ehren. Wer Gottes Wort nicht ehrt, ehrt Gott nicht. Amen.